Häufig sind es auch eher so perfektionistische, eher pedantische Leute, die dazu neigen, weil die in allem das perfekt machen wollen, uns aber nicht schaffen, weil es einfach zu viel ist. Und dann aber da nicht, in dem Bereich nicht, in dem Bereich nicht, in dem Bereich nicht. Und diese Unzulänglichkeit ist für mich einer der größten, oder ich so für mich identifiziert als einer der größten Stressfaktoren für die Leute. Ja? Wenn du ständig das Gefühl hast, den eigenen Erwartungen hinterher zu
Ja,
rennen.
klar.
Ja? Und das resultiert dann häufig auch in der Depression. Ja? Muss nicht, kann auch eine leichte depressive Verstimmung sein. Natürlich scheint ja da nicht die Sonne aus dem Hintern. Ja? Schlafstörungen ganz häufig, chronische Müdigkeit, Gereiztbarkeit. Das schlägt sich aber auch, und das ist auch ganz, ganz häufig, auf den Körper nieder. Ja? Nicht nur der Körper schlägt sich auf unseren Geist nieder, sondern auch umgekehrt. Die Leute haben Verdauungsstörungen, haben irgendwelche
Ja, auch
komischen
Thema Körperfett.
Körperfett. Ja? Guter Punkt. Die Leute sagen, ich mach und mach und mach und ich nehme kein Gramm ab, ich nehme kein Gramm ab. Die nehmen kein Gramm ab, weil ihr Körper in dem steinzeitlichen Modus ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff Talk. Ich bin heute auch wieder hier mit dem Pascal und wir haben, finde ich, heute ein extrem wichtiges und spannendes Thema, was auch sehr alltagsnah einfach ist, und zwar Thema Depression. Und dann gehen wir im zweiten Part auch noch ein bisschen auf generell das Thema Mindset, Zielsetzung, realistische Zielsetzung eben ein.
Ja, Servus, auch wieder von mir. Ich bin auch wieder mit am Start und freue mich. Ja, ich denke auch, das ist echt ein wichtiges Thema, wenn ich was gleich noch sagen, weil das eben relativ breit die Leute betrifft. Und generell denke ich auch, abseits von der rein, wie soll ich sagen, sportlichen Muskeltätigkeit, halt das Mindset und Zielsetzung und so weiter auch echt was ist, wo viele Leute, denke ich, gar nicht so auf dem Schirm haben. Was aber mindestens genauso wichtig ist, ja.
Woran viele scheitern. Und manchmal entstehen ja auch so, ich sag mal, depressive Züge daraus. Ja.
Ich denke, Spitzensportler haben es ja immer wieder bewiesen, ne, dass was es für Unterschiede macht. Ich glaube, diese Weitspringerin, die Mihambo, heißt sie, glaube ich, oder?
Kann ich ja
Mihambo,
nicht
oder so eine
genau sagen.
Weitspringerin, die jetzt irgendwie
Ja.
da Medaillen gewonnen hat ohne
Ja.
Ende, die war vorher so, Und dann hat die aktiv angefangen, am Mindset und autogenes Training und so Sachen zu arbeiten. Und ruckzuck ist es eine ganz andere Nummer,
Ja, es wird immer präsenter. Ich
ja.
meine, der Begriff Mindset
Ja.
kommt ja immer mehr. Also
Ja.
ich meine, vor ein paar Jahren hat man das ja mal nur im englischsprachigen Raum vielleicht verwendet, aber jetzt ist ja schon
Ja, stimmt.
der ist gedenglischter
So ist es, ja.
Begriff.
Ja, kommen wir erstmal zum, sage ich mal, dem medizinischen Teil, was das
Genau.
angeht. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben zu Depressionen und ich sag mal so generell Erschöpfungen und so weiter. Das ist echt ein Thema, was auch, also mir fällt gerade so ein, wir reden halt auch echt nur so über die Big Five in der Hausarztpraxis so. Ja, bis jetzt alle Themen, die wir besprochen haben, sind halt echt alltägliche Themen für mich. Das heißt, keins dieser Themen ist irgendwie so eine Randgruppe oder muss man auch mal auf dem Schirm haben, sondern das betrifft viele, viele, viele Leute und mich täglich, ja.
Und ich denke, bei Depressionen ist auch das Thema, es betrifft viel mehr, als man statistisch hat, weil
Ja.
viele damit oder sich vielleicht nicht eingestehen, dass sie es haben oder
Ja.
nicht zum Arzt oder irgendwo hingehen,
Ja.
ne?
Ja, weil sie es entweder nicht erkennen oder weil eben ein Schamgefühl da ist oder sowas, ja. Und deswegen ist es wichtig, ja, wenn man sich jetzt fragt, was sind Depressionen? Es gibt im Prinzip zwei Leitsymptome, nennt man das. Das nimmt man gerne für in der Medizin her, was so quasi richtungsweisend für eine Erkrankung ist an Symptomen. Ja. Und da ist es hauptsächlich eben generell eine gedrückte Stimmung und ein Interessensverlust und Antriebsverlust. Das ist so, wie man so eine Depression prinzipiell beschreibt. Allerdings muss man halt sagen, und viel, viel mehr und noch mehr. Und es ist sehr vielschichtig und es ist sehr facettenreich und es ist höchst individuell und eben sehr, sehr unterschiedlich, ja. Und es betrifft eben nicht nur immer die Stimmung, es betrifft den Appetit, es betrifft den Schlaf, es betrifft die Libido, Sexualität, es betrifft, was weiß der Teufel, eben ganz viele Sachen, ja. Und deswegen ist es auch häufig, weil es so facettenreich ist, nicht immer leicht zu erkennen für den Menschen selber und für den Arzt, ja. Also ich habe das auch ganz, ganz häufig, dass man erst im Gespräch raus entwickelt, dass es eigentlich eine Depression oder Erschöpfung ist, gerade über die wir reden. Ja, witziger, also was heißt witzigerweise, ist das falsche Wort, aber es gibt in der Allgemeinmedizin so den Begriff der Hidden Agenda, wenn wir schon beim Englischen bleiben, ja. Und das ist ganz häufig so, das beobachte ich ganz häufig, dass die Leute quasi sich einen Termin beim Arzt machen, wegen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Oder ich will mal meine Schilddrüse checken lassen, ist ein Klassiker, weil ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich habe keine Kraft mehr und so weiter.
Hast du irgendwas gesucht?
Genau, ja. Also ich weiß gar nicht, ob das bewusst ist oder ob das auch einfach unterbewusst ist, weil man selber dann quasi, ja, und im Verlauf des Gesprächs kristallisiert sich das dann eben raus. Mhm. Ja. Und die Leute sind auch geflasht, wenn ich sage, hey, sie sind nicht mal heute die oder der Erste, mit denen ich über das rede. Das betrifft einfach extrem viele, ja. Ja. Die Lebenszeitprävalenz ist ein netter Begriff. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit erleidet man eine depressive Episode, einen depressiven Zeitabschnitt während seines Lebens, ist 16-20%. Also einer von fünf sozusagen.
Und da hätte ich sogar gedacht, ist höher.
Höher, ja. Also da redet man von der diagnostizierten depressiven Episode. Ne?
Ja, klar,
die Graustufen sind sehr mannigfaltig. Ja. Aber ich finde auch, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, ist auch schon viel.
Also, jeder Fünfte oder so ungefähr. Das ist wichtig. Familiäre Belastung ist ein Thema. Ja. Also es ist wie bei halt auch allen anderen Erkrankungen.
Weißt
auch.
Du, auf welchem Zeitraum man dann davon spricht?
Wie Zeitraum?
Thema Depressionen mit den 16-20%, ab wann definiert man es als eine depressive Phase?
Das
spielt ja schon eine Rolle.
Das ist so eine Prüfungsfrage. Ja. hast mich kalt erwischt. Nein, also es gibt Kriterien, also das ist, aber das spricht einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Wir wollen ja immer messen und wir wollen Schwarz-Weiß-Diagnostik und wir wollen einen Test haben, ist es das oder ist es das nicht? Und es ist in der Medizin generell viel schwieriger, als man denkt, aber was die psychiatrischen Erkrankungen angeht, ja noch viel, viel mehr, ja noch viel, viel schwieriger. Und es arbeiten seit Jahrzehnten Menschen dran, Scores zu entwickeln und da gibt es dann im Prinzip Punkte, ja. Es gibt es aber auch für Alkoholismus und Sucht, ja. Oder für alle anderen versucht man irgendwie durch ein paar Kriterien die festzulegen, eben zum Beispiel diese Leitsymptome wie gedrückte Stimmung, Interessen, Antriebsverlust und so weiter. Und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wenn dann so und so viele Nebensymptome dazukommen, dann ist es eine leichte. Wenn das dazukommt, ist es eine mittelschwere. Und wenn das wiederum dazukommt, ist es eine schwere depressive Episode. Ja, und es muss natürlich auch über eine gewisse Zeit andauern. Ich glaube 4 Wochen, aber muss ich hier nicht nachlesen. Okay. Ja. Aber so ungefähr, aber es gibt quasi Regeln. Ja. Meine ganz persönliche Erfahrung ist aber auch eben, diese Regeln haben eben alle Ausnahmen und jeder Mensch ist anders und individuell.
Ja, ja. Definitiv.
Und nur weil er jetzt nicht, weil ihm ein halber Punkt fehlt, heißt das nicht, dass er nicht echt am Arsch ist und depressiv. Ja. Das muss immer im Einzelfall, finde ich, entscheiden, bei körperlichen, somatischen Beschwerden, aber bei psychischen noch viel mehr. Ja. Mhm. Genau, was vielleicht auch noch was ist, ist, in der Medizin wird unterschieden zwischen unipolarer und bipolarer depressiver Störung. Unipolar heißt, dass wirklich quasi nur die gedrückte, herabgesetzte Stimmung vorherrscht. Und bipolar, man hat es vielleicht schon mal bipolare Störung gehört, heißt, dass es quasi im Umkehrschluss auch über die Nulllinie hinausgeht und eine sogenannte Manie entsteht und das quasi so hin und her geht, ja, zwischen den Extremen. Ja, da gibt es ganz viele, auch da gibt es mannigfaltige Abstufungen und so weiter, ja. Auch sozialmedizinisch, wir haben es in der anderen Folge schon angesprochen, die Risikofaktoren und Statistiken sind manchmal ein bisschen unbarmherzig. Ja. Sozialmedizinisch haben sich eben sozial schwächere Menschen auch als eher gefährdet für depressive Störungen wohl. Also ist ein Faktor, hat sich da herausgestellt. Ein städtisches Wohnumfeld zum Beispiel, ja, fand ich auch ganz interessant.
Beton.
Ja, das wäre wahrscheinlich, ja, wenig
Wald,
wenig
Grün. Das sagt man auch, also da habe ich auch schon was gelesen, dass Natur da...
Die neigen natürlich auch mehr zu einem isolierten Leben. Ja. Ja, man wohnt nebeneinander, weiß gar nicht, wer wohnt da nebendran. Ja. Ich würde behaupten, wenn es mir nicht gut geht, weiß das meine Nachbar dann nach einer Woche spätestens. Und sieht mir das an, ja, und fragt mich, was denn los.
Aber allerspätestens,
wenn sie 5 Tage im Urlaub war. Nein, das sind mit Sicherheit Faktoren, aber natürlich auch solche Dinge, die relativ klar sind, wie das Fehlen von engen sozialen Strukturen, Familie, ganz klar, Vereinswesen, ja. Freunde, solche Sachen. Ja. Genau. Genauso schwierig wie die Depression oder diese psychiatrischen Störungen zu definieren und zu sagen, okay, jetzt ja und jetzt nein, ist es auch, wenn man sich überlegt, wie entstehen die oder was ist quasi die Pathophysiologie, heißt es in der Medizin, oder genau, wie entstehen diese Erkrankungen, ja. Es stecken viele Erkrankungen, wo man es nicht weiß, ja, und wo es viel Grauzone gibt, macht aber meistens gar nichts, aber auch eben bei diesen Störungen, da gibt's, stößt man auf das Vulnerabilitäts-, Stress- und Coping-Modell. Das heißt quasi, das ist ein Erklärungsansatz. Die Vulnerabilität heißt, dass eine gewisse Anfälligkeit da ist, eine gewisse Neigung oder Anfälligkeit für solche depressiven Störungen, gedrückte Stimmung und so weiter. Ja. Ja. Stress ist eben Stress, kann Stress in allem sein, kann quasi körperlicher Stress sein, psychischer Stress, kann auch zu wenig, also Bore-out sein, also zu wenig Anreize. Ist ja
häufig ein Thema.
Ja, und Coping heißt im Prinzip Strategien und Modelle, damit umzugehen. Ja, ja, so glaube ich, kann man es erkennen. Und ist quasi eine Kombination aus all diesen Faktoren, der eine mehr, der andere weniger, ist wie so eine Dreiecksbeziehung. Ja. Wenn dann Ungleichgewicht in irgendeiner Richtung herrscht, führt es am Ende zusammen zu der Erkrankung. Ja. Eine andere Theorie ist aber auch neurochemisch ganz einfach, ja, also die Hardliner, sage ich mal, sagen, das ist im Prinzip eine Depression, ist auch nur eine biochemische Dysregulation, ja, stimmt irgendwie, aber auch irgendwie nicht, ja, das heißt, es fehlt Noradrenalin, Serotonin, Dopamin, solche Sachen, ja, wenn man sich überlegt, okay, diese ganzen Psychopharmaka, die man nimmt oder Antidepressiva, die wirken eben genau auf diese Botenstoffe. Und es ist ja ein Nutzen nachgewiesen, eine Wirkung nachgewiesen. Das heißt, die Theorie scheint ja jetzt nicht ganz falsch zu sein. Wenn man sich dann aber anschaut, dass quasi diese Medikamente, wenn man sie nimmt, auf diese Stoffe sofort eine Wirkung haben, also eine messbare Wirkung, der klinische, das heißt also der beschwerdebessernde Effekt, aber erst 2-3 Wochen später eintritt, ist da schon wieder irgendwie eine Diskrepanz von so einer Hardliner, sage ich mal, Theorie. Einfach mehr Serotonin, dann ist jetzt schon gut. Ja, sagt auch keiner, aber so überspitzt formuliert. Ja, also das heißt, da gibt es so eine Diskrepanz. Und das ist übrigens auch ein ganz großer Punkt, wieso die Psychopharmaka so schwierig sind in der Einnahme. Weil die Nebenwirkungen hat man auch gleich. Ja, also du hast dann 2-3 Wochen Nebenwirkungen und bist depressiv, bevor du überhaupt irgendwie einen Effekt hast. Und der Effekt ist auch nicht, wie wir es jetzt auch schon häufig erwähnt haben, kein Game Changer, ja. Es gibt nicht die Happy Pill. Also die gibt es, das sind halt Drogen, ja. Aber das macht mit, also medizinisch haben die noch nicht so die Anwendung, ja. Genau, so viel zur Neurochemie oder Hirnchemie. Genau. Aber weitere Faktoren sind dann auch, sage ich mal, eher so auch soziale Faktoren wie Verlust von Menschen oder auch irgendwelche Job oder was weiß ich was, Trennungen, die Kindheit spielt eine Rolle, das soziale Umfeld spielt eine Rolle.
Sämtliche einschneidende.
Genau, und dann wird es auch, sage ich mal, eher weicher und überschneidender, was so die Risikofaktoren angeht, ja. Ja, man merkt schon, es ist alles sehr, sehr vielseitig, ja, fließende Übergänge und so weiter, ja. Wenn man sich überlegt, okay, wie therapiert man das? Was gibt es für Therapieoptionen? Psychopharmaka haben wir schon genannt, mit dem Wissen, dass der Nutzen zwar erwiesen ist, aber nicht der Burner-Nutzen. Ja, das ist ähnlich wie mit den Einlagen beim Schienbeinkantensyndrom. Ja, das hilft ein bisschen, aber das macht auch nicht, dass dir die Sonne aus dem Arsch scheint wieder. Ja, das ist halt einfach so. Das muss man auch den Leuten, oder ich sag's den Leuten immer, ja, weil das ist ja häufig, oder mit dem Antibiotikum, ja, der Heilsbringer, okay, ich entschließe mich jetzt dazu, was für die meisten Leute auch berechtigt dabei ist, ein Schritt ist, ich nehme jetzt ein Psychopharmaka oder ein Antidepressivum und erhoffe mir dann aber auch extrem viel von diesem Eingeständnis.
Gefühl, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, hört man aber auch immer, dass da die Nebenwirkungen ziemlich krass sind. Ich weiß nicht, ob die heftiger sind als bei anderen Arzneimittel, das weiß ich nicht.
Kann man schon so sagen, ja. Also heftiger kann man nicht, ist schwierig, aber es kommt schon häufiger zu Nebenwirkungen. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, Leute, die diese Medikamente nehmen, sind eh gerade extrem mit sich selber beschäftigt und hören halt auch das Gras wachsen innerlich, ja. Nein, und klar. Nehmen natürlich auch extrem viel wahr. Gottes Willen soll es nicht heißen, dass sich irgendjemand irgendwas einbildet. Ja, die sind nebenwirkungsreich, aber es ist ja auch so eine Wahrnehmungssache. Mhm. Ja, und dann weiß man auch, das ist so ein bisschen, wie ich schon erwähnt habe, bei dem Placebo-Effekt. Es gibt ja auch einen Nocebo-Effekt oder es gibt ja quasi auch ungewollte Placebo-Effekte, ja. Möchte ich nicht sagen, dass das eine Rolle spielt, aber es ist schon eine Nummer, ja. Es ist halt nicht wie eine Aspirin, die man mal einfach so einwirft, ja. Und der Nutzen ist dann, sage ich mal, dementsprechend relativ überschaubar. Aber es gibt natürlich auch ganz klar Stufen von depressiven Störungen, wo man ohne Medikamente so einen Kickstart, sage ich mal, ja, in der Regel nicht weit kommt. Aber die Psychotherapie oder psychotherapeutische, und da gibt es auch zig verschiedene, ja, tiefenpsychologische oder Verhaltenstherapie oder weiß der Teufel, ich bin kein Psychiater, das spielt eben auch, das ist so ein anderer Eckpfeiler der Therapie. Und die Erfolgsquote ist eben sehr, sehr variabel, ja. Auch da gibt es Leute, die nehmen halbe, sage ich mal, Tablett von irgendwas und ein paar Wochen später geht es denen super. Man führt ein paar vernünftige Gespräche. Wir können das ja auch, ja. Mhm. Und dann läuft es relativ schnell gut. Und es gibt Leute, da mit einem ähnlichen Beschwerdebild kriegst du gar nicht aus dem Loch raus. Ja, es ist eben so individuell, ja, wie wir alle. Ja. Genau. Und was halt eben immer mehr jetzt auch die letzten Jahre in den Mittelpunkt der Forschung gerückt ist, ist der Sport und die sportliche Betätigung. Ja, um jetzt mal überzuleiten von diesem eigentlichen Krankheitsbild. Sport und Bewegung quasi als unterstützende Therapie oder fast schon als eigenständige Therapie. Ich habe das rausgesucht. 2010 gab es ungefähr 600 Publikationen pro Jahr auf so einer Publikationsplattform mit Sport und Depression. 600. 2019 waren es schon 1800. Also krass. Das ist schon Boost, ja. Also das gibt's.
Zweifache.
Das gibt's nicht in nicht viel anderen Dingen, ja. So, ja, dass es bei einem Thema so einen Boost gibt, weil sich die Leute halt viel davon erhoffen, ja. Genau. Und es rückt quasi in den Fokus in der Prävention von depressiven Störungen, in der Therapie. Aber halt auch für die Begleiterkrankungen von Depressionen, weil auch da sind wir ja nicht nur irgendwie ein Bausatzkasten, wo dann halt irgendwie der Kopf kaputt ist, ja, sondern es hängt alles zusammen. Und häufige Begleiterkrankungen sind Adipositas, also Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und so weiter. Und ein Kumpel von mir hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben tatsächlich. Ja. Der hat untersucht, spielen diese Erkrankungen, diese, ich sag mal, metabolische Syndromerkrankungen eine Rolle bei der Wiederaufnahme von Patienten, die depressive Störungen hatten und deswegen im Krankenhaus waren. Die Antwort ist ja. Ja. Mhm. Also die Krankheitsintensität nimmt zu, ja, und auch die Häufigkeit und die Erkrankung, also die Dauer der stationären Aufenthalte hat zugenommen. Ja. Auch da ist halt wieder so, wir hängen halt zusammen. Ja. Wir bestehen aus ganz vielen Teilen und auch diese ganzen Begleiterkrankungen spielen eine Rolle. Und auch auf die hat natürlich, wie wir es jetzt schon häufig erwähnt haben, der Sport und die Bewegung positiven Einfluss. Ja.
Und halt alle Faktoren. Also da sind wir wieder beim Morbus.
Genau,
21. Jahrhundert. Ne?
Ja, ja, so ist es. Ja. Genau. Die Untersuchungen sind meistens für die unipolare Depression, also für die rein depressive Störung untersucht. Es gibt aber auch Hinweise und Belege für andere Krankheitsbilder, ja, dass es sich auch da positiv auswirkt. Meistens ist Ausdauersport tatsächlich untersucht, also Joggen, Fahrradfahren, solche Geschichten. Aber auch da kommen immer mehr Kraftsportstudien dazu, Yoga oder auch Kampfsport zum Beispiel. Ja, wird immer mehr untersucht. Und es ist eben mittlerweile nachgewiesen, dass mit Sport nicht nur die Symptome weniger sind, also von diesen zig verschiedenen, die man haben kann, mhm, sondern auch die Schwere wird weniger. Ja? Also die Ausprägung der einzelnen Symptome wird einfach verbessert. Ja? Auch da muss man halt sagen, das ist unabhängig, also das ist auch krass, ja, das ist auch nicht selbstverständlich, dass es in Studien so ist, dass es unabhängig vom Alter ist, unabhängig von der Region, in der die Leute leben oder vom Kulturkreis. Und auch unabhängig, ob man es jetzt im ambulanten Bereich einsetzt oder im stationären Krankenhausbereich. Ja? Also überall ist ein positiver Effekt nachgewiesen worden. Auch, und das wird häufig erwähnt, wenn man dazu nachliest, dass die Studien, man nennt es heterogen, im Prinzip vermischt sind. Ja? Und das erschwert die Vergleichbarkeit. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, eine der tollsten Sachen, die die Leute machen, wenn sie Statistiken auswerten, ist viele, viele Vergleichbare zusammenzufassen und dann eine Patientenzahl von 130.000 zu generieren. Aber dafür müssen die halt vergleichbar sein. Und wenn die einen halt 30 Minuten joggen mit einem Trainer und die anderen mache mal dreimal die Woche und guck, dann lässt sich das schon schwierig vergleichen. Aber die Tendenz ist steigend. Ich bin mir sicher, dass die nächsten Jahre das noch untermauert wird, der positive Effekt. Ja. Ja. Genau. Was ich auch noch interessant fand, ist, dass es auch die Prävention ebenso betrifft. Ja? Also, dass Leute, die sportlich aktiv sind, generell sportlich aktiv sind, viel, viel weniger depressiv werden, viel, viel weniger erschöpft werden. Ja? Und dass dieser Effekt auch über ein paar Jahre anhält. Ja? Also nicht nur die Woche, wo ich Sport mache, sondern dieser positive Effekt, wenn man es mal eine Zeit lang macht, da hast du echt was davon. Ja? Und da sieht man auch, wie komplex diese Mechanismen sind, die regelmäßiger Sport in unseren Körper
anschaltet. Das sieht man auch, wie das verankert ist noch, genetisch. Ne? Ja. Dass man sagt, Bewegung gehört einfach zum Organismus. Ne?
Ja, stimmt. Ja, also, und auch die Rezidivrate, also das Wiederauftreten von Depressionen, wird herabgesetzt. Und auch schon mit niedriger Intensität und kurzer Dauer. Ist auch ganz interessant. Ja, also man muss jetzt nicht sagen, ich meine, gerade bei den depressiven Leuten ist es ja schwierig zu sagen, okay, jetzt dreimal die Woche oder viermal die Woche eine Stunde. Ich meine, die meisten sind so schwer erkrankt, die bekommen nicht mal einen Haushalt geschmissen. Aber trotz niedriger Intensität und kurzer Dauer ist da schon ein positiver Effekt. Ja, und also im Prinzip jeder Spaziergang, jedes leichte Joggen, jede einzelne Sporteinheit bringt einem was für die Stimmung, ja, und hebt die Stimmung, ja.
Ja, das ist immer voll beim Thema Stadt, das habe ich auch gelesen. Das war irgendeine Studie aus den USA und die haben nur einen Spaziergang im Wald gemacht.
Ja.
Und das hat schon geholfen.
Ja, ja gut, Wald ist eh nochmal ein Thema, was echt einen krassen Einfluss auf uns hat. Auch das immer wieder so steinzeitlich unterwegs, ja, was da gibt's ja Effekte, nachgewiesene Effekte auf den Herzschlag, auf den Blutdruck und so weiter, ja. Das kommt auch alles noch dazu. Und eben, weil wir es vorhin drüber hatten, Sport mindert auch die Nebenwirkungen von Psychopharmaka.
Das ist auch interessant.
Ja. Also diese mannigfaltigen Nebenwirkungen, die es eben hat,
mindert. Als Begleit.
Genau, ja.
Therapie,
genau, Form. Ja. Genau, und die werden dadurch gemindert. Übrigens auch von Chemotherapie bei Krebspatienten. Mhm. Ja. Abgesehen davon, dass die, kurzer Exkurs, Tumorpatientinnen und Patienten oder Krebspatientinnen auch eine höhere Lebensqualität haben, die Nebenwirkungen von Chemotherapien werden weniger und auch eine höhere Lebenserwartung haben, je nachdem, was es jetzt ist. Ja. Also da, wie auch bei Psychopharmaka, gibt es einen positiven Effekt nachgewiesenermaßen.
Ja.
Dann habe ich noch eine Studie gefunden. Da haben sie 16 Wochen Ausdauersport verglichen mit Psychotherapie und Sertralin. Das ist ein Antidepressivum-Medikament. Und die Effekte waren in dieser Studie gleich. Ja. Also was die Stimmung und so die depressiven Symptome angeht. Ja. Also 16 Wochen konsequent Ausdauersport hat genauso gut geholfen wie Psychotherapie und Sertralin. Das ist schon ein Wort, ey.
Heftig,
ja. Also wie gesagt.
Da wird der Begriff Sport ist Therapie, kriegt eine ganz andere Form mit.
So ist es, ja. Der Wirkmechanismus ist tatsächlich nicht vollständig klar, aber es ist sehr komplex. Und ähnlich wie natürlich die Entstehung auch sehr komplex ist, ist auch der Wirkmechanismus von Sport sehr komplex. Da gibt es auch so eine neurobiochemische Ebene, was so die Hormone angeht. Es gibt aber auch tatsächliche Wirkung auf die Nerven selber, auf das Nervenwachstum, ja, und so. Also die Durchblutung, Blutdruck, Sauerstoffgehalt im Blut, also die Liste ist zu lang, ja. Es ist einfach sehr, sehr, sehr komplex. So wie du sagst, ja, man hat das Gefühl, der Körper lechzt danach quasi nach dieser sportlichen Betätigung regelmäßig, weil alle Dinge noch da sind. Ja, die Gleise sind halt echt verwachsen, ja. Aber sobald man es anfängt, geht es wieder los. Ja, und die Mechanismen kommen wieder ins Rollen. Ja. Genau. Das ist so das, was ich jetzt so dazu gefunden habe. Ja. Genau. Kraftsport habe ich noch geguckt im Speziellen. Da ist auch ein positiver Effekt nachgewiesen. Die Studien sind noch nicht so breit. Und es gibt halt in den Studien da auch eine schwierige Vergleichbarkeit, weil die manchen haben mit dem Trainer Gerätesport gemacht, die anderen frei, dann die Dauer, die Intensität und so weiter und so fort. Aber was allen gleich ist, ist der Nachweis von einem positiven Effekt.
Ja, das hatte ich auch.
Und es hat wohl auch positive Effekte auf die Hirnleistung an sich. Ja. Interessanterweise nicht auf alle Hirnleistungen, aber die Exekutive, das heißt so dieses Prozedurale, das heißt das Ausführende, was man so macht, manuell und so weiter, das ist verbessert. Ja. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Prozessorleistung quasi ist verbessert. Wobei bei dem Arbeitsgedächtnis, also das heißt, wie viel Information kann ich gleichzeitig verarbeiten, es wohl keinen großen Effekt gibt. Ja, also es gibt auch verschiedene Eigenschaften der Hirnfunktion, wo es positiv ist. Es ist auch bei Angststörungen belegt, dass es einen positiven Effekt hat und bei vielen anderen psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen auch. Eine Studie habe ich noch gesehen, da haben sie auch wieder viele, viele zusammengefasst und haben dann so eine 126.000 Leute-Gruppe zusammen gehabt und da haben sie geguckt, wer macht regelmäßig Sport und die regelmäßig, und haben die über Jahre quasi ausgewertet und die regelmäßig Sport gemacht haben, hatten ein um 28% reduziertes Risiko an einer Demenz zu erkranken und um 45% erniedrigtes Risiko an Alzheimer-Demenz im Speziellen zu erkranken. Das ist auch krass. Ja. Das sind Risikoreduktionszahlen, diese 28-45%, davon können die meisten Medikamente, die so prophylaktisch gegeben werden, nur träumen. Ja. Wirklich nur träumen. Ja. Mit Sport ist es offensichtlich machbar. Ja. Relativ nebenwirkungsfrei, wenn man es richtig macht.
Aber Stichwort tun halt.
Ne? Stichwort tun. Ja. Und ich will auch, wie gesagt, das finde ich auch so interessant, dass die da gesucht haben, dass es halt gar nicht so viel braucht an Bewegung.
Ja. Aber das ist trotzdem das Krasse, das immer wieder mal zu hören, auch in Zahlen. Ich glaube, das unterschätzt man, wie heftig teilweise dann die positiven Effekte sind einfach. Ne?
Ja, und ob das der Waldspaziergang ist oder wichtig ist die Regelmäßigkeit. Ja, und ich, wegen Viertelstunde Sport, aber da raff ich mich nicht auf, ja, sagen viele. 15 Minuten sind halt 15 Minuten mehr als ohne. Ja?
Das hatte ich schon in der Folge bei Sitzen ist das neue Rauchen. Mittagsspaziergang, egal wie lang, hilft der schon.
Ja.
Das sind die Kleinigkeiten. Ne?
Ja, und also die positiven Effekte sind nachgewiesen. Was noch so ein Punkt ist, wenn man quasi beim jetzt habe ich einen Faden verloren, weil da draußen irgendwie ein Traktor
rumfährt. Das war, glaube ich, nicht.
Ja, macht nichts. Hat gereicht, um einen Faden abreißen zu lassen. Ah ja, genau, wenn wir beim Maß von Sport sind, was man macht. Es gibt auch ein Übertrainingssyndrom oder ein sportliches Burnout. Und das ist auch ganz wichtig. Ja,
guter Punkt.
Gerade bei den ganzen Sportskanonen, die uns zuhören, ist es wichtig, glaube ich,
zu sagen. Und da müssen wir nicht vom Profisport reden.
Gar nicht. Also es ist als erstes natürlich im Profisport beschrieben, aber gerade bei den Amateuren, übrigens auch Doping, ist auch so eine Sache. Ja, das schreibt man immer nur den Profiradlern und irgendwelchen Leuten zu. Gar nicht, ja. Im Breitensport ist auch Doping so eine Sache. Und auch solche Sachen wie so ein Übertrainingssyndrom. Das heißt, das ist wie so eine Art Erschöpfung. Depression kann auch eine Rolle spielen und eine schwere Erschöpfung aufgrund von zu viel, zu intensivem Training und zu wenig Regeneration.
Ich habe schon so oft mitbekommen, dass jemand, der, ich sage jetzt mal, 6 bis 10 Einheiten die Woche trainiert, also an erster Hand, dass dann wirklich die Lust am eigentlichen Sport vergeht.
Ja.
Und das ist ja genau dieses Thema Lustlosigkeit, warum mache ich das?
Genau, und dann kann man sagen, ja, ich bin doch nicht depressiv, ich mache 10-mal die Woche Sport, da bist du doch nicht depressiv. Ja, aber es ist halt mehr, es gehört mehr dazu. Ja,
als wieder die Menge macht's Gift, ne?
Ja, und eben auch die verschiedenen Ausprägungsformen. Ja, dann ist da halt nicht die Antriebslosigkeit oder die gedrückte Stimmung vielleicht gar nicht das Problem, aber dann irgendwann, oder andersrum, die Antriebslosigkeit nicht das Problem, sondern die gedrückte Stimmung. Dann hast du halt immer noch deinen Antrieb, das macht dir halt nichts mehr Bock. Ja, und diese, also auch wenn die dann quasi drei Wochen pausiert haben in den Studien, die ich da gefunden habe, dann haben die ein paar Wochen lang pausieren lassen, weil es halt auch nicht ging, ne, eben über Überlastung, war danach immer noch die Leistungsfähigkeit vermindert. Also das hat Nachwirkungen, so ein Ding, wenn man überpaced sportlich.
Das ist auch dieser Punkt, den man eigentlich als in der Trainingswissenschaft direkt lernt, mit dem Thema Superkompensation auch, dass man eine Ruhephase wieder hat. Das ist ja nicht nur Strukturen zugrunde gelegt, sondern auch der Psyche, und das wird immer vergessen. So ein, sei es jetzt mal für die Ambitionierteren, ein oder zwei Ruhetage die Woche, sorry, ist nicht nur wichtig halt für das Körperliche, das versuche ich auch mal zu vermitteln, sondern auch fürs Mentale, dass man einfach mal einen Tag hat, weil ich merke das ganz häufig, dass dann jemand wieder danach ins Studio kommt nach solchen Tagen und sagt, oh, ich habe jetzt wieder Bock. Wenn du da jetzt x Tage am Stück machst, ich weiß noch bei mir, ich habe auch mal eine verrückte Challenge gemacht, wo ich glaube fast 190 Tage am Stück jeden Tag ein Workout gemacht hatte, und da habe ich richtig gemerkt, wie du halt irgendwann keinen Bock mehr hast. Ja. Und das ist ja genau dieses Thema der Psyche, ja. Was ich ganz, ganz häufig, gerade aus der Coaching-Sicht, vermisse bei Kundenathleten, dass man auch diesen mentalen Aspekt da sieht, dass der ganz wichtig ist in diesen Ruhephasen. Ja. Und nicht nur auch Ruhetagen, sondern auch mal wirklich sagt, wenn man jetzt mal einen Plan hatte, der 8 bis 12 Wochen geht, dass man sich vielleicht auch, wenn man mal im Urlaub ist, eine Woche, zwei, vielleicht auch mal mit wenig Bewegung mal gönnt.
Also ich merke das tatsächlich an mir selber. Ich habe diese, also wenn man als Arzt oder Ärztin in der Klinik arbeitet und da irgendwelche 24-Stunden-Schichten schrubbt, Wochenende, Nächte, die Schichten sind lang, man rennt in der Gegend rum, und da ist man dann auch echt so am Arsch irgendwann, dass man echt urlaubsreif ist. Also auch körperlich einfach erschöpft, körperlich erschöpft. Ja.
Und auch wenig Schlaf, ne?
Gar keiner. Wenig Schlaf, bis gar keiner und so weiter. Das heißt, da bist du richtig körperlich erschöpft. Psychisch auch, ja. Und jetzt ist es so, in meiner hausärztlichen Tätigkeit, die wunderschön ist, ja, die ist das Beste, was ich hier habe machen können, ja. Aber ich mache keine Nachtschichten mehr, ich habe keine Wochenenden mehr, ich habe eine überschaubare Woche, ja, und trotzdem merke ich nach einer gewissen Zeit, sage ich mal, dass ich an so einen Punkt komme, wo ich erschöpft bin, aber nicht körperlich wie im Krankenhaus, sondern psychisch, geistig, ja, weil es ist halt schon, wenn man das halt so macht wie mein Kollege und ich, ja, wir reden viel mit den Leuten, ja, die Leute kommen und erzählen dir jeden Tag ihre Probleme, ja, man macht viel, viel Depressionen, Erschöpfung, schlimme Botschaften, wir hängen an unseren Leuten, ja, mit Herz und Seele, ja, und da ist man emotional, also nicht so, dass ich jetzt alles mit nach Hause nehme oder so, gar nicht, wenn man das muss man eh ablegen können, aber trotzdem ist man emotional so erschöpft, und mein Kollege und ich haben uns schon häufig dann irgendwie angeguckt und gesagt, ey, jetzt wird es wieder Zeit, gell? Das ist gut, dass wir jetzt mal eine Woche die Praxis zu haben, dass man so ein bisschen Abstand gewinnt, ja? Und das ist genau das, ja? Die Psyche spielt, oder die ich weiß nicht, die Psyche spielt da eben eine große Rolle, ja? Auch da kann man eben erschöpft sein, ja? Und das hat nicht unbedingt immer was mit dem Körperlichen zu tun.
Das kenne ich, kann ich dir 1:1 bestätigen aus dem Coaching. Wenn ich 4 Stunden am Arbeiten, am Abend coach, ja. Ich mache ein paar Übungen vor, aber jetzt nichts, dass ich körperlich erschöpft bin und am Abend bist du platt.
Ja, ja, eben, genau, du redest die ganze Zeit, du lässt dich auf deine Leute ein, und das ist ja auch was ihr hier so gut macht, ja, dass man eben sich auf die Leute einlässt und das nicht einfach runterbetet und nicht darauf eingeht, ja, und man schwätzt mit den Leuten hier und da. Es macht alles mega viel Spaß, mir macht meine Arbeit auch mega viel Spaß, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt ein bisschen Abstand, Akku aufladen, ja. Und ja.
Dann ist man auch mit mehr Energie da.
Ja, ich bin Gott froh, dass meine Frau auch in der gleichen Branche arbeitet und das total versteht, wenn wir sitzen manchmal auf der Couch und reden nichts miteinander, ohne dass es irgendwie böse ist oder irgendwie was weiß ich was, sondern weil wir beide wissen, okay, wir haben jetzt den ganzen Tag gequatscht. Sie in der Praxis mit den Kindern zu Hause noch, ja, und ich und dann ist einfach mal gut, ja, weil das braucht es manchmal, ja. Und das führt mich zu einem anderen Punkt, den ich noch ganz schnell sagen will. Generell, jetzt mal abgesehen von der klassischen Depression, weil das fast noch häufiger ist als wirklich diese manifeste Depression bei mir in der Praxis, ist so eine, der Verschlüsselungscode nennt es psychovegetative Erschöpfung. Ja, das ist so dieser Zustand. Das heißt, Körper und Geist sind erschöpft. Und das ist ganz, ganz häufig in der, also in der heutigen Zeit, und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird auch echt mehr.
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Und das sind häufig, also ganz viele Leute so in unserem Alter, ja, ich sag mal irgendwo von Mitte 20 bis 40 oder so, die alle kleine Kinder haben, die diese multifaktorielle Belastung, Mutter sein, Vater sein,
Stress auf der Arbeit,
finanzieller Druck, Abhängigkeit vom Job, zwei Einkommen müssen da sein. Die Kinder sind in ihren verschiedenen Lebensphasen verschieden anstrengend, ja, eine Anspruchshaltung an sich selber als Person, aber auch als Partner oder Partnerin, ja, und auch selbst als Kumpel, ja, so. Und das ist echt was, was ganz, ganz häufig die Leute mittelfristig fertig macht.
Plus ständige Erreichbarkeit,
ja, deswegen will ich es nochmal kurz sagen, ja, weil es eben echt viele sind, ja, und auch da ich immer in große Augen blicke, wenn ich sage, ja, machen sich keinen Kopf, ja, sie sind heute nicht die Erste oder der Erste, wo ihr sitzt mit dem Problem, es sind ganz, ganz viele, und allein das hilft den Leuten schon mal weiter, ja, es hilft den Leuten auch viel weiter, wenn ich sage, okay, also auch meine Kinder gehen mir hart auf den Sack, ja, ich liebe sie zwar total, ja, ja, weil da fängt's ja schon an, es wird ja vorgelebt, immer nur Liebe, viel Liebe, ja, und man darf nicht, das ist auch gut und das ist auch schön und richtig, aber man darf gar nicht erschöpft sein, man darf nicht einfach mal angenervt sein, ja, von seinen Kindern oder auch von seinem Partner oder der Partnerin und so weiter, diese Anspruchshaltungen an sich selber, die einem heutzutage vermittelt werden, ja, oder so, und das passiert ganz passiv, ja, das ist wie Werbung, ja, das merkt man gar nicht, wie das einen beeinflusst, ja, das schwingt so mit und ruckzuck hat es einen im Griff, ja, und das ist so ein Stressor, für mich der größte Stressor, dieses Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit, ja. Häufig sind es auch eher so perfektionistische, eher pedantische Leute, die dazu neigen, weil die in allem das perfekt machen wollen, uns aber nicht schaffen, weil es einfach zu viel ist. Und dann aber da nicht, in dem Bereich nicht, in dem Bereich nicht, in dem Bereich nicht. Und diese Unzulänglichkeit ist für mich einer der größten, oder ich so für mich identifiziert als einer der größten Stressfaktoren für die Leute. Ja? Wenn du ständig das Gefühl hast, den eigenen Erwartungen hinterher zu rennen. Ja, klar. Und das resultiert dann häufig auch in einer Depression, ja, muss nicht, kann auch eine leichte depressive Verstimmung sein, natürlich scheint ja da nicht die Sonne aus dem Hintern, ja. Schlafstörungen ganz häufig, chronische Müdigkeit, Gereiztbarkeit, das schlägt sich aber auch, und das ist auch ganz, ganz häufig, auf den Körper nieder, ja. Nicht nur der Körper schlägt sich auf unseren Geist nieder, sondern auch umgekehrt. Die Leute haben Verdauungsstörungen, haben irgendwelche komischen...
Auch Thema Körperfett.
Körperfett, ja, der guter Punkt. Die Leute sagen, ich mach und mach und mach und ich nehme keinen Gramm ab. Die nehmen keinen Gramm ab, weil ihr Körper in dem steinzeitlichen Modus ist, fuck, Alter, hier brennt die Hütte, keine Kalorie hergeben, alles auf die Seite, ja, alles einpacken und auf die Seite legen,
das,
ja. Und
das Thema habe ich so häufig. Ja? Ich mache 6-mal die Woche Sport. Okay, ja. Wie viel schläfst du? 3-4 Stunden. Wie viel arbeitest du? 12 Stunden am Tag.
Ja, ja, genau. Ja, und der Körper... Da sind wir wieder Morbus 21. Jahrhundert, ja. Der Körper schaltet steinzeitlich einfach in diesen Modus, okay, es ist hier eine stressige Phase jetzt, ja, eine Hungersnot oder was weiß ich was, ja, weil unser Gehirn, unser Stammhirn, unser Organismus interpretiert es nicht, ja, das macht nur unser Großhirn, ja. Das heißt, der schaltet in den Modus und gibt keine Kalorien mehr her, ja. Der verändert die Verdauung, die Leute bekommen Verdauungsstörungen, ja, und so weiter, ja. Solche Geschichten eben, ja, und das ist ganz, ganz, ganz häufig, und da ist halt auch guter Rat teuer, ja, weil die Leute müssen halt arbeiten, die müssen ihr Geld verdienen, sie haben Kinder, Partner und irgendwie einen Anspruch an sich selber, und ich weiß auch nicht den einen Rat, aber ich denke, es ist ganz gut, überhaupt sich das mal bewusst zu machen und dass man eben begrenzte Ressourcen hat, ja, und dass eben der beste Weg, um voranzukommen, häufig mal ist, eine Pause zu machen.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, den hat Paula bei Sitzen ist das neue Rauchen öfter mal genannt, ist Thema Eigenwahrnehmung, dass man sich den Sachen, wie du auch sagst, bewusst wird, die erkennt über den Tag, vielleicht auch eigene Muster mal erkennt oder was stresst mich vielleicht eher, wo ich auch von denke, es stresst mich nicht, gibt es ja auch viele Sachen. Ja. Und dann gibt es ja auch Mittel und Wege, was man vielleicht tun könnte an Routinen, ne?
So ist es, ja. Und häufig ist es ja dann auch so, dass die Leute tatsächlich häufig Mütter, ja, dann sagen, ja, wie soll ich denn jetzt noch was für mich machen? Ja, ich muss doch da für meine Kinder und Mann und Haushalt und wie soll ich denn jetzt noch was für mich machen? In der Zeit hat dann mein Mann die Mehrarbeit oder irgendwer anderes oder was weiß ich was, aber das ist der falsche Denkansatz eigentlich, ja, weil die Stunde, wo man sich vielleicht alle paar Tage mal rausnimmt für sich selber, die kann man ja der Familie und den Ansprüchen, die man hat, dann ums Zigfache zurückzahlen. Wenn man es nicht macht, dann kommt irgendwann der Knall. Ja, dann macht's Batsch und dann bist du mal ein paar Wochen richtig down. Ja, ob das körperliche Geschichten sind oder eben psychische. Ja, dann bist du halt nicht nur müde, sondern dann bist du depressiv. Ja, und das ist so. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das hat mit der Corona-Zeit nochmal Fahrt aufgenommen. Gerade Leute in dieser Lebensphase mit Kleinkindern oder jungen Kindern oder Schulkindern und so weiter. Ja, weil das einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist, als wenn du dich in Anführungsstrichen nur um dich selbst kümmern kannst, wobei mitnichten das nicht weniger stressig sein kann oder da nicht irgendwelche Schicksalsschläge oder stressige Arbeitssituationen kommen. Ja. Und ja, in dem Fall ist es wichtig, mit vertrauten Personen drüber zu sprechen, das zu erkennen, vielleicht auch mal zu seiner Hausärztin oder zu seinem Hausarzt zu gehen. Ja. Ich würde sagen, um jetzt mal wieder auf den Anfang zu kommen, der größten Hidden Agendas ist die arme kleine Schilddrüse. Die hat so ein paar, ich weiß nicht, sagen wir mal ungefähr 20, 30 Milliliter Volumen. Ja, die ist ganz klein und der wollen sie mal alles in die Schuhe schieben. Ja, die Müdigkeit, die Erschöpfung, der Haarausfall, die Verdauungsstörungen. Und ich möchte es nicht beschreien, aber ich habe in meiner ganzen Tätigkeit als Arzt bis jetzt noch keine Patientin oder Patient gehabt, bei denen diese ganzen Symptome allein durch die Schilddrüsenstoffwechselstörung und mit einer leichten L-Thyroxin 25 Mikrogramm behoben sind. Ja. Wir messen das natürlich, muss das untersuchen, es kann auch alles sein, aber unterm Strich sind die Probleme eben komplexer. Ja. Und ja, das ist vielleicht ganz wichtig, dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen und vor allem, man weiß Gott nicht allein, ja, und es muss aber auch nicht jede stressige Phase gleich eine Depression sein, ja. Ja? Ich denke, es ist ganz wichtig und unterm Strich haben die meisten Leute doch selber ein ganz gutes Körpergefühl. Wenn man wirklich mal ehrlich zu sich selber ist und in sich reinhört, sieht man eine kleine Alarmlampe leuchten oder nicht, ja? Ja, und dann muss man halt dementsprechend handeln, ja, genau, so viel dazu.
Ja. Ich denke, einige, ja. Sehr gute, wichtige Punkte. Und
ja, ich weiß nicht, wenn man dann anfängt mit Sport oder wenn man überhaupt sagt, okay, ich möchte eine sportliche Routine etablieren, ist halt auch wichtig, sich richtige Ziele zu setzen, mit seinen Ressourcen richtig zu haushalten. Das ist ja dein täglich Brot. Denke
also, das Allerwichtigste ist auch für mich immer auch, wenn ich ein Verfechter davon bin, dass irgendeine Ausdauer oder ein Kraftsport viel gesundheitlich positive Aspekte hat, aber egal welche Bewegung es ist, wir hatten es schon, Bewegung tut er generell gut und find was dir Spaß macht. Letztendlich das erstmal das Wichtigste. Also, und da auch gar nicht verkrampft dran gehen, ich will so und so oft, ich will das machen, sondern einfach mal anfangen, irgendwas zu machen, wo du sagst, oh, das macht mir jetzt Spaß, das mache ich und dann entwickelt sich das Ganze auch. Ich denke, das ist auch ja häufig diesem ganzen stressbedingten und so hohe Ansprüche, was wir haben und unterschwellig in Werbung irgendwelche Sachen vermittelt bekommen, der Druck, den man dann direkt kriegt, okay, wenn ich mit sowas anfange, dann muss ich direkt das und das machen. Und ich glaube, da als mal ein bisschen Druck rausnehmen, einfach zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach mal 20 Minuten spazieren, nee, ich hock mich jetzt einfach mal für eine halbe Stunde aufs Fahrrad, ohne irgendeinen fixen Plan am Anfang mal, hilft da ja auch schon. Also das nehme ich auch immer wahr aus der Coaching-Sicht, dass man direkt da, wenn man dann auch mit Sport anfängt, das Ganze so perfektionistisch machen haben will, den Masterplan, den muss man einhalten. Wenn ich dann den einen Part nicht mache, habe ich doch wieder ein schlechtes Gefühl. Ja. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Thema, also in dieser Thematik, in der Problematik, dass man einfach sagt, hab Spaß an der Bewegung.
Dass man nicht in dem Lösungsansatz schon wieder quasi den nächsten Stressfaktor implementiert, bevor man überhaupt angefangen hat. Richtig. Ja, weil dann, also ich will nicht sagen, dann kann man es lassen, weil es stimmt nicht, weil jede Bewegung hilft halt, ja. Aber dann hat man nicht den Effekt, den man haben könnte. Ja, genau. Wenn man zu krass ambitioniert rangeht. Und auch wenn wir die ganze Zeit hier beschreien, wie anpassungsfähig und wie schnell unser Körper auf diese positiven Reize des Sports reagiert, von 15 Jahre nichts machen zu Halbmarathon oder keine Ahnung, 300 Kilo. Das ist ja Kilo, echt oft so, ne? Ja, ja.
Ist, wenn dann hörst, genau, was ist dein Ziel jetzt? Ja. Fängst du mit Laufen angefangen? Ja, ich will jetzt einen Marathon rennen,
ja,
im halben Jahr. So.
Boah. Ja, es ist, ja, das ist eben das, ja, man muss gucken, was das ist die falsche, wie soll ich sagen, die falsche Frage oder beziehungsweise die falsche Antwort. Ja,
Und auch die falsche Motivation, glaube ich. Als.
Ja.
Weil ich glaube, das, was du auch gesagt hast, mal in sich reinhören und wofür mache ich das wirklich, was will ich wirklich erreichen? Häufig sind ja auch so Ziele eigentlich extern gesteuert.
Ja.
Dass man eigentlich gar nicht sagt, die kommen von mir, von innen heraus.
Ja.
Und dementsprechend ist es ja schon zum Scheitern verurteilt in häufigen Fällen.
Ja, also ich meine, da geht man ins Fitnessstudio und macht da mit irgendwelchen Gewichten rum, guckt nach links und guckt nach rechts. Die haben alle 10 Klötze mehr drauf. Dann hast du schon keinen Bock mehr oder denkst du, okay, nächste Woche muss aber auch so weit sein. Ja, das so Sachen, ja, oder keine Ahnung. Ja. Deswegen ist manchmal auch gar nicht schlecht, denke ich, in irgendeine Mannschaftssport oder mit Leuten zusammen. Deswegen ist diese Crossfit-Geschichte eben auch eine, genau, eine tolle Sache, weil man hat quasi so einen individuellen Kraftsport für sich selber, aber diesen Gruppeneffekt, ja, dieses Vereinstum, sage ich mal, ja, auch wenn das jetzt
einfach dieser soziale Kontakt dann auch.
Genau, ja, ohne großen Druck, ja, und das macht's auch, sage ich mal, weniger, also gerade jetzt, wenn man Fußball oder was weiß ich, da gibt es bessere Fußballspieler oder Eishockeyspieler und schlechtere, ja, aber das ist nicht so ein direkter Vergleich, ja, da kann man nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 20 Kilo und der andere hat normalerweise 80, ja, dann verschwimmt es auch so ein bisschen und es tritt die eigentliche Bewegung und der eigentliche Spaß in den Vordergrund,
genau, ja. Ja, was auch Punkte sind, die sind mir vorhin währenddessen du erzählt hast noch gekommen, auch so Dinge, weil wir Waldspaziergang angesprochen hatten und jetzt zu Sport und Bewegung, was denke ich auch Punkte sind, es hört, ist ja auch immer mehr Trend, so Thema Meditation, Atmung, aber ich glaube, dass bei der Thematik hilft es da auch ganz viel, dass man einfach mal sagt, ich nehme mir vielleicht, wenn es mal nur 10 Minuten sind, das habe ich eine Zeit lang immer morgens in meiner Routine gemacht, dass ich einfach mal gesagt habe, ich gehe nicht morgens direkt ans Handy und werde wieder beschallt mit Nachrichten oder Stress, sondern mach einfach mal 5 bis 10 Minuten Atmung. Nimm mir einen ruhigen Ort, vielleicht auch noch was Dunkles, konzentriere mich mal nur auf mich. Es klingt immer so, ja, wie soll ich denn sagen? Das ist immer so, klar, man hat viel Stress, man hat Depressionen, mach Meditation.
Ja, das ist ja aber, wie, mach Sport, ja, aber.
Aber es hilft wirklich und da muss man sich dann auch mal drauf einlassen, auch mal ein bisschen alles ausklammern, Zeit für sich einfach nehmen in dem Moment und es muss nichts Langes sein. Und da habe ich für mich einfach die Erfahrung gemacht, so Thema Atmen finde ich da.
Und man ist es
unheimlich wertvoll einfach.
Das sind so Kleinigkeiten, auf die man sich konzentrieren, genau, kann, ja, wo man sich bewusst wird, wieder so ein bisschen im Moment sein. Ja, das klingt echt abgedroschen, aber es ist halt so, ja. Keine Ahnung, wie viele Leute gehen spazieren, ohne aufs Handy zu schauen? Oder wie viele Leute können einen Film gucken, ohne zwischendurch aufs Handy zu schauen? Ja, das läuft nicht mehr.
Da habe ich ein interessantes Buch gelesen, das hieß Digital Minimalism.
Oh ja, klingt sehr interessant.
Ich glaube, Carl Newport heißt der, wenn ich es jetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass der so heißt. Und der untersucht es auch und der sagt auch, leg mal eine Woche Social Media Detox ein.
Ja.
Und es ist ganz spannend. Ja. Also das kann ich auch mal eben empfehlen. Also, und man merkt, es ist nur eine Woche und auch wie schwer das einem fällt.
Ja, also ich habe es jetzt gemerkt. Ne? Ich habe, als Facebook überhaupt noch ein Thema war, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie das so ist, ich bin immer noch ein ziemlicher Noob. Und das ist schon Jahre her, bestimmt 8 Jahre. Das war vor der Geburt meines Sohnes, wo ich mich von allen sozialen Plattformen so irgendwie verabschiedet habe. Und hab dann noch gedacht, boah, ey, wo krieg ich meine Infos her, was, keine Ahnung, Eishockey, whatever, Zeug angeht und so. Ey, und es hat super funktioniert, es hat mir halt null gefehlt, gar nicht, ja. Jetzt bin ich dann quasi aus Gründen wieder irgendwie auf Instagram und so unterwegs.
Immer wegen dem Podcast.
Ja, genau, wegen dem Podcast, ja. Bin da irgendwie gelandet. Ey, und ich habe das jahrelang, also so lange Zeit gar nicht vermisst und es hat keine Woche gedauert, bin ich genau so, also scroll stupide in der Gegend rum, ja, guck mir kleine Videos an, whatever. Ja, ich meine, man muss sich halt auch überlegen, diese Dinge sind so ausgereift, die sind so perfekt auf uns, auf unser Verhalten abgestimmt. Die Videolänge, dieses endlose Scrollen, das sind so viele Dinge. Ja. Und auch ich bin nicht davon gefeit, obwohl ich aus guten Gründen und mit total guter Erfahrung gesagt habe, fuck it. Und bist du wieder am Start, verfällst du in diese Muster. Ja. Und das ist halt, weil diese Dinge so gebaut sind. Ja.
Und es geht halt schleichend. Ja. Dann guckst du da mal das Video, dann wird das nächste angezeigt. Genau. Und dann noch so ein.
Ja. Und ruckzuck sitzt du da und denkst, fuck, was war jetzt in dem Film? Oder wer hat jetzt was wo und so? Das ist ja hirnverbrannt eigentlich, muss man sagen. Jetzt möchte niemandem zu nahe treten. Ja?
Ja.
Aber dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn man sagt, okay, ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren oder whatever. Ja? Denn, also das sind halt Dinge, die muss man auch irgendwie
üben. Ja. Das ist ja auch die Aussage, hört man auch ganz oft, ich kann nicht nichts tun. Und das muss man eigentlich auch wieder lernen.
Total. Die Leute können gar nicht mit sich selbst alleine sein und mit ihren Gedanken. Ja, die können gar nicht entschleunigen. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man die Leute so von ihrem Laufband dann mal runterschubst, fallen sie sofort um. Ja, wenn sie einmal stillstehen, wie so ein Hai. Ja, der muss immer schwimmen, sonst stirbt er. Ja, und manche Leute sind die sind so drauf, dass sie ständig on fire sind. Und wenn nicht, dann knallt. Ja, ja. Bei meinem Sohn ist es auch so. Ja, mein Sohn ist ein Frühaufsteher und chronisch übermüdet und hat immer Pfeffer im Hintern. Und er hat immer Pfeffer im Hintern, weil wenn er 10 Sekunden ruht, fällt er in Tiefschlaf. Ja. Aber weil er halt ständig übermüdet ist, was natürlich auch mich sehr freut. Ja. Aber das ist so, ja. Und bei dem ist es auch so. Du merkst es richtig, der ist ständig quasi irgendwas am Machen. Der ist jetzt nicht irgendwie ultranervös oder was weiß ich was, aber der beschäftigt sich halt immer in irgendeiner Form. Und wenn du dann merkst, jetzt kommt er mal zur Ruhe, gehen die Lichter ganz schnell aus. Und bei manchen Menschen habe ich auch das Gefühl, die halten sich ständig beschäftigt. Ja, weil wenn sie einmal ruhen und sich mit sich selber auseinandersetzen, dann lässt sie irgendeine Art von Knall.
Ja, definitiv.
Naja.
Was ich, denke ich, um die Folge noch abzurunden, das Thema hat man am Anfang angesprochen, was, denke ich, echt gut passt, ist das Thema Zielsetzung, realistische Zielsetzung noch, weil wir sind ja schon ein bisschen auf den Sport eingegangen und ich nehme auch bei mir tagtäglich, oder ich sage mal mindestens ein paar Mal die Woche wahr, wenn es um Thema Ziele einfach geht, dass häufig das natürlich auch mit einem Druck an sich selbst verbunden ist, ganz klar, weil man eine Erwartungshaltung hat, ich will das und das erreichen. Und es gibt ja auch, ich sage jetzt mal so, Formeln für Zielsetzung, wie sollte man das angehen? Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, gibt es tatsächlich, da stelle ich auch noch eine vor und da habe ich, gibt es ein Buch zu und auch einen Podcast, den ich dazu von anderen Podcasts gehört habe, die das ein bisschen geändert haben, diesen Ansatz. Und den will ich ihn heute noch zum Abschluss ein bisschen erläutern. Aber was mir zu Beginn immer auffällt, ist bei dem Thema Zielsetzung, ist es bei vielen schon zum Scheitern verurteilt, weil da zu viel Stress verbunden ist. Ich sehe ganz häufig, okay, das, was wir auch hatten mit diesem Direkt-Halbmarathon-Marathon-Rennen. Und da steht halt vor einem so ein Riesenberg. Und häufig, ja, entsteht dann auch so ein negatives Gedankengut, sage ich mal, dadurch, weil man dann mit ein paar Wochen denkt, okay, oh, die Aufgabe ist zu massiv, das kann ich nie erreichen, man hat ein schlechtes Gefühl. Und ich denke, da kann man schon ganz gut ansetzen, wenn man mal die Zielsetzung anders angeht. Und so dieses Typische, was man häufig hört, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, aber bei mir im Studium hat man das auch immer gemacht, ist diese Smart-Ziele nennen die das. Und da steht halt bei Smart jeder Buchstabe quasi für ein Wort sozusagen. Und habe ich auch schon vom einen oder anderen gehört, zum Beispiel in meinem Studio, dass die danach arbeiten, so wenn man da so ein bisschen verkopft rangeht. Und SMART steht in dem Fall S für spezifisch, dass man sagt, okay, das Ziel, das ich angehen will, jetzt spezifischer ist es, ich das für mich definiere, desto ja, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es erreicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2, das M steht für messbar. Ganz klar ist, wenn wir irgendein Ziel erreichen wollen, soll es nicht sein, ich will jetzt laufen gehen, sondern ich will vielleicht einen 5-Kilometer-Lauf irgendwann machen. Daher kommt es ja auch häufig. Also klar definieren, was man auch erreichen will, dass man auch am Ende sagen kann, okay, habe ich das Ziel erreicht oder nicht. Das ist natürlich auch irgendwo wichtig. Das A steht in dem Fall für achievable, also ist es erreichbar? Und da sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich jetzt noch nie laufen war und dann anfange mit Laufen, ist es nicht, das ist vielleicht auch noch ein anderer Punkt, aber ist es jetzt nicht realistisch zu sagen, ich will im halben Jahr einen Marathon rennen? Mhm. Weil die Erreichbarkeit, zu welchen Kosten, ist halt da die Frage. Ne? Punkt 4R steht für relevant, also relevant. Also im Endeffekt geht es da ein bisschen auch um die eigene Vision und Planung. Stimmt es damit überein? Das habe ich vorhin auch gesagt. Ist es eigen- oder fremdbestimmt? Dass man sich das hinterfragt in der Zielsetzung. Und das T steht in dem Fall für time-bound, also zeitgebunden, dass man fix sagt, ich will es in 6 Monaten erreichen. Dann kann man sich ja auch Meilensteine setzen, dass man sagt, im Monat will ich da sein, dann da sein. Und das ist so eine sehr gängige Formel, dieses SMART, dass man sagt, da bricht man ein Ziel runter, dass man dann sagt, okay, ich definiere jetzt genau, ich will den Halbmarathon am 30.12. rennen in unter 4 Stunden und setze mir dann halt noch Ziele zugrunde. Und das Problem, was halt dabei schon entsteht, ist häufig, was ich aus Erfahrung gemerkt habe, dass so ein Riesenberg und Klotz an Aufgabe entsteht. Dass man sagt, man setzt sich jetzt dieses Ziel runter und dann entsteht schon der Druck, den man immer im Kopf hat und mit dem Training auch verbindet, dass dann steht, oh, da muss ich das erreichen. Ja, ja. Auch ich will meinen ersten Klimmzug lernen.
Pause ist nicht drin.
Ja, Pause ist nicht drin. Nee, ich muss heute funktionieren. Heute ist man vielleicht mal übermüdet, Kinder, Stress auf der Arbeit. Nee, ich muss jetzt ins Training, das Ziel steht da. Und da schweift es teilweise ins Negative über. Ja. Und das Buch, was ich vorhin erwähnt hatte, wo das ein bisschen umswitchen den Gedankengang. Das heißt Rethinking Positive Thinking von Gabriele Oettingen heißt die Frau, die gute. Und die hat statt SMART hat die Begrifflichkeit WHOOP genommen, WHOOP. Und hat gesagt, sie würde das Ganze ein bisschen anders angehen, sagen, das W und das H in dem Fall steht für Wish und Hope, dass man sagt, man hat irgendwo die Vision, weil so entsteht ja ein Ziel, dass man sagt, okay, aus dem Grund will ich anfangen mit dem Sport. Keine Ahnung, es könnte ja sein, oh, ich würde gerne mit dem Sixpack im Sommer am Strand stehen, als Beispiel.
So wie es mein Ziel ist. Ich bin ja nicht so gut in der Zeit, aber ich mache viel Regeneration. Genau.
Jetzt hast du mich rausgefallen. Ja, genau, aber dieser Antrieb, dieser innere Antrieb ist da. Das, wo ich auch gesagt habe, dass man sich da im ersten Punkt nicht sagt, weil der Kumpel jetzt einen Halbmarathon rennt, renne ich auch den Halbmarathon, weil für den klappt es vielleicht, für dich aber nicht. Sondern, dass man sagt, in sich mal reinhört, auch wieder das Thema, was will ich überhaupt erreichen, warum mache ich das auch, warum mache ich denn als Beispiel jetzt die Sportart oder warum will ich dieses Ziel erreichen? Und häufig brennt man ja da auch so, wenn man jetzt ein Ziel hat, ich will den ersten Klimmzug, dann ist das ja schon mit einer Emotion verbunden. Und das ist so die Grundlage. Und da ist auch wichtig, schreibt die in ihrem Buch, dass man das fix definiert. Und dann hat sie das erste O in dem Wort, wäre Outcome, dass man dann sagt, okay, das ist ja auch ein Outcome, ist ja das Ergebnis letztendlich. Und da verweist sie auf die SMART-Ziel, dass man dann sagt, wenn man dieses Outcome hat, dann kann man das so fix definieren, dass man sagt, jetzt erster Klimmzug, sollte man schon irgendwo für sich festsetzen, ich will es im nächsten Jahr mal schaffen.
Das kann man ja auch absprechen, genau, ne? Mit jemandem, der sich auskennt.
Genau,
ja.
Dass man zum Beispiel einen Coach an der Seite hat und dann mit dem sich auch austauscht, ist das realistisch, der hat da vielleicht auch mehr Ahnung von, kann das besser einschätzen als man selbst.
Im Idealfall kann er auch einen.
Ja, ja. Genau. Das ist das erste O. Das zweite O, wo sie drüber spricht, ist dann das Obstacle. Und da unterscheidet sich schon, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, das Obstacle-Hindernis. Weil bei SMART-Ziele, das ist halt so perfekte Welt. Wir definieren das jetzt runter, trainieren, dann schaffen wir das. So, aber so funktioniert es nicht. Und bei dem zweiten O oder Obstacle-Hindernis, dass man sich mal fragt, was hält mich ab täglich, dass ich diese Ziele erreiche? Und was sind die Herausforderungen, dass man sagt, okay, es könnte sein, ich habe 4 Tage die Woche, wo ich mehr Stress auf der Arbeit habe, dass ich mir das mal fix runterschreibe. Ich habe 2 Kinder daheim, es könnte sein, dass die krank werden, es könnte, die müssen vielleicht mittwochs irgendwie zum Kinderturnen, was weiß ich, dass man sich mal alles aufnotiert, wo man sagt, das könnte im Alltag für mich ein Hindernis sein.
Sehr guter Punkt, ja.
Und das schon mal runterdefiniert, dann hat man das auch mal vor Augen, weil häufig ist ja so, man hat das Ziel, dann steht man da und dann lässt man es halt ausfallen.
Kommt das Leben dazwischen.
Richtig, ja. Genau. Dass man einfach mal die Dinge sich runternotiert und der Punkt P in dem WHOOP steht dann für Plan. Und der Plan steht letztendlich für den Schritt-für-Schritt-Progress, dass man sich dann einen Plan macht auf der Grundlage, auch mit diesen Hindernissen, was kann ich auch tun mit täglichen, wöchentlichen Sachen, um das letztendlich anzugehen. Und ich finde den Ansatz schon mal viel besser, weil er einfach realistischer ist. Ja. Und jetzt ein Podcast, den ich häufig höre, ist Chasing Excellence von Ben Bertrand, ohne jetzt hier, also unbezahlte Werbung.
Naja, der macht ja bestimmt auch Werbung für uns.
Ja, genau. Das haben wir abgesprochen. Auf jeden Fall hat der gesagt, ist der mal auf das eingegangen, so bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden und der hat dann gesagt, er wird es aber noch mit zwei weiteren Buchstaben ergänzen, hat es dann Whoopi genannt.
Die sind ganz halt so schön, typisch, Germanisten.
Ja, ja, genau. Und er hat in dem Fall, ich fand die Punkte echt gut, weil so definiert ist es schon viel realistischer, wäre dann genannt bei I, und das ist ja auch so was Psychologisches, muss man sich sagen, I'm the kind of person that, dass man sich sagt, okay, ich bin jetzt aber noch die Person, ich habe ja runterdefiniert, was sind die Hindernisse, was ist mein Plan, und dass man sich dann noch aufschreibt oder auch in den Kopf ruft dann letztendlich, ich bin die Person, die, wenn das Hindernis eintritt, dass meine Kinder krank sind, die dann vielleicht trotzdem, auch wenn es mal nur 15 Minuten oder 20 Minuten sind, sich eine Übung von dem Plan rauspickt und die noch durchzieht. Oder die, wenn ich mal weiß, ich habe abends keine Zeit, eine Stunde früher aufsteht und dann den Sport macht und nicht sagt, okay, ja, heute Abend hatte ich keine Zeit, dann lasse ich es ausfallen.
Oder ich bin die Person, wenn ich es einmal ausfallen lasse, mache ich es nie mehr. Dann genau. Weiß ich ja auch darum.
Richtig.
Ja, und kann sagen, okay, dann mache ich es halt irgendwie, dass es gemacht ist, oder mach halt eben nur die Hälfte, nur dass ich nicht aus meinem Tritt komme. Ja?
Genau.
Muss mal der Typ sein, ja? Oder, ja.
Und in dem Buch, in dem Podcast hat er es auch beschrieben, das finde ich nämlich auch ganz spannend. Da gibt, also Psychologen beschreiben das auch, das ist ja ein Part der Visualisierung. Wenn man sich immer wieder sagt, ich bin die Person, die dessen das macht, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, dass die Umsetzung da ist, viel, viel höher, weil es so positiver Selbstzuspruch im Endeffekt ist. Und darum geht es dann in diesem Punkt. Deshalb finde ich die Ergänzung super. Und dann hat er noch genannt, und das ist eigentlich auch mit das Allerwichtigste, Punkt E von diesem Whoopi, execute, also setz es um. Mhm. Weil wir können jetzt von diesen Smart-Zielen reden, von diesem Whoop reden, aber am Ende vom Tag musst du halt, wenn morgens um 5 der Wecker klingelt,
einfach einen Arsch hochkriegen
und machen. Ja. Und da ist auch das Wichtige, man kann sich diese Planung machen, das runterschreiben, aber das kann auch alles ohne funktionieren. Also jeder kennt vielleicht die Typen, die sich von nichts einen Plan machen, die ziehen einfach durch und erreichen auch die Ziele. Und da sieht man dieser Punkt execute, dieses einfach machen, das ist letztendlich dann am Ende vom Tag auch das Wichtige.
Ja. Man muss halt seine Limits kennen, ne? Und man muss gucken, okay, jetzt ist gerade ein Punkt, da geht's halt nicht und man muss vernünftig sein und so. Aber ich habe in einem anderen Podcast auch gehört, da ging es um was ganz anderes, aber da meinte auch jemand, man muss im Prinzip, was ist der Unterschied zwischen einem Dirk Nowitzki und anderen Basketballspielern, ja, oder solchen Ausnahmeleuten? Und das ist halt auch Talent, klar, aber so ein Nowitzki oder ein Profi quasi, der macht halt auch sein Ding und seine Routine, wenn er keinen Bock hat. Der trainiert halt jeden Tag. Nicht, dass jetzt jeder jeden Tag trainieren soll, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, bei dem gilt keine schlechtes Wetter heute.
Die Ausreden fallen halt weg.
Genau, die Ausreden fallen weg. Er macht's einfach und execute einfach. Ja. Ja, mach's einfach. Das ist genauso wie Rauchen aufhören. Das ist, wenn man es runterbricht, ist es einfach nur nicht zu rauchen. Man kann einen riesen Eiertanz, und ich habe auch mit Rauchen aufgehört, ich weiß, wovon ich spreche, ja. Und ich habe auch ein paar Leute begleitet, ja. Nur als Beispiel, ja. Aber es ist einfach eigentlich ganz simpel. Nicht rauchen. Alles andere ist irgendein Eiertanz drumrum und was weiß ich, und es bleibt am Ende nur nicht zu rauchen. Und es ist eben eine Routine aufzubauen und es zu machen, ist einfach das zu machen, einfach execute. Ja, kannst du, so wie du sagst, kannst du 5 Doktorarbeiten drüber schreiben, über diese Worte und Dinge und tun, und ist alles sinnvoll. Und ich finde es auch gut, dass man sich das mal, im Prinzip beschreibt es ja nur eine vernünftige Art von, also eine gesunde Denkensweise, wird da versucht zu beschreiben irgendwie, ja. Und am Ende muss man halt, deswegen bin ich deiner Meinung, dass das der wichtigste Punkt ist, es halt auch einfach machen, ja. Weil sonst machst du da 5 Jahre Recherche, Doktorarbeit und so, bis du dann deine Ziele definiert hast und hast aber noch keinen einzigen Klimmzug gemacht in der Zeit. Ja?
Also absolut, deshalb denke ich auch, wenn es an die Thema Zielsetzung geht, am besten, das hast du ja auch erwähnt, egal welches Ziel, es kommt jetzt auf den Bereich an, such dir aber jemanden, der da drin Experte ist,
ja,
mit dem vielleicht zusammensetzen, die Ziele gemeinsam besprechen. Der kann dir im besten Fall auch ein gutes Ziel, ein realistisches Ziel mit dir runter definieren. Wenn das gemacht ist, finde ich den Punkt dann ganz gut, dass man sich wirklich sagt, mal aufnotiert, okay, was könnte dazwischen kommen? Was sind für mich die Schwierigkeiten? Auch vielleicht alltäglich, kann ja auch irgendwas mit der Ernährung oder was weiß ich sein. Dann auch so ein bisschen ein Mantra, ein Plan erarbeitet, wo man sagt, was mache ich dann in den Situationen? Weil ich sehe das auch ganz häufig bei Athleten, dass dann ein Tag, wenn man mal ein bisschen müde ist, ein bisschen Muskelkater ist da, dass dann schon diese, ja, die Gedanken, dass man die ausspricht und sagt, oh, heute bin ich aber platt, ah, ich lasse den Part weg und das geht nicht. Und dass man sich dann, das wie du auch ein bisschen sagst, dass man dann sich das in den Kopf rufen kann und sagt, nee, ich bin aber die Person, ich ziehe das durch, auch wenn ich mal ein bisschen müde heute bin. Da geht es ja jetzt nicht darum, das haben wir auch schon gesagt, da irgendwie täglich durchzuziehen oder so, sondern es geht jetzt einfach mal darum, was häufig halt Hindernisse sind und wie man die auch ein bisschen überwinden kann.
Ja, und es gibt halt einfach begründete Dinge, ob das Erkrankungen sind, wie wir es in der anderen Folge schon besprochen haben, ja, wann ist Sport mit Erkältungen und Erkrankungen nicht und so, ne? Es gibt sinnvolle Ausreden, sag ich mal, oder Gründe, jetzt kein das mal ausfallen zu lassen. Das gibt's. Und es gibt viele Pseudo.
Ich denke, das kann auch jeder der Zuhörer ein bisschen unterscheiden und weiß, was wir meinen.
Ja, vor allem kann es jeder insgeheim für sich selber schon unterscheiden, ob das jetzt
definitiv
ein Pseudo-Grund ist oder ein Grund. Ja. Und ja. Genau.
Gut. Es war jetzt
ein bisschen was an
bisschen
Zeit.
Was, einiges,
ja, ich habe das schon gedacht.
Ja, ich denke, sehr interessante Folge. Also mir hat Spaß gemacht.
Das passt zum psychiatrischen Thema. Ja, die Psychiater reden auch lange und viel. Es wäre jetzt schade, wenn es eine kurze Folge gewesen wäre. Das wäre dem nicht
gerecht
würdig
geworden,
gewesen. Ja. Na los.
Gut. Hast du noch was Abschließendes? Alles gut. Dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, out.